Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hallo und ein herzliches Willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Mein Name ist Flora Petrik und hier bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche politische Fragen, aktuelle Nachrichten und Themen, die uns gerade beschäftigen. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken, einer unabhängigen, österreichweit aktiven Jugendorganisation. Gemeinsam arbeiten wir in einer starken Linken in Österreich. Unser Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder es noch werden wollen. Ich weiß nicht, wie es euch zurzeit geht, aber ich bin schon ziemlich urlaubsreif. Deswegen freue ich mich besonders auf die heutige Folge. In der geht es nämlich um genau das. Urlaub. Sommer, Sonne, Strand. Sommerzeit ist Urlaubszeit. In Österreich macht sich das nicht nur an den wöchentlichen Staus auf den Autobahnen bemerkbar, sondern auch, dass immer mehr Menschen aus der Stadt Richtung Strand flüchten. Nachdem letztes Jahr Corona-bedingt sehr viele Menschen in Österreich ihren Urlaub verbracht haben, zieht es jetzt 2021 die meisten wieder ans Meer. Die Adriaküste Italiens und Kroatiens liegen da besonders hoch im Kurs. Aber seit wann fahren Menschen eigentlich auf Urlaub? Was steckt hinter dem Konzept von Urlaub? Was ist die Geschichte von Urlaub? Wie hat sich historisch verändert, wohin wir auf Urlaub fahren? Was sind eigentlich die wirtschaftlichen Folgen vom Urlauben? Oder anders gefragt, warum sind TouristInnen eigentlich, egal wo man hinsieht, so unsympathisch und werden von den Leuten vor Ort, vielleicht zu Recht, immer abgezogen? Große Fragen, denen ich mich heute gemeinsam mit Theresa Kriesebner stellen werde. Theresa ist ehemalige Bundessprecherin der Jungen Linken und ihr kennt sie vielleicht aus der Podcast-Folge über die Konsequenzen der Pandemie für Frauen oder auch aus unserer Folge über Männlichkeit. Theresa, freut mich total, dass du heute da bist.
Hey, freut mich total, mit dir über Urlaub reden zu können, Flora.
Starten wir gleich mal mit einer vielleicht relativ banalen Frage. Warum fahren Menschen überhaupt auf Urlaub? Was ist Urlaub und wie unterscheidet sich jetzt Urlaub zum Beispiel von der simplen Freizeit? Seit wann machen Menschen das?
Banale Frage, was ist Urlaub? Banale Antwort, beste Zeit des Jahres einfach. Ich glaube, da wird mir jeder zustimmen. Aber abgesehen davon, dass es die beste Zeit ist, finde ich, dass es so zwei Bedeutungen von Urlaub gibt, die ich finde, die lohnend sind anzuschauen. Und das ist einerseits Urlaub als Zeit für reine Entspannung und Erholung, in der man eben den Alltag hinter sich lässt und sich mal gönnt, was einem gut tut. Und das eben nicht nur ein paar Stunden, wie sonst in der Freizeit, sondern über einen längeren Zeitraum. Und wenn man sich das geschichtlich über die Zeit hinweg ansieht, dann gibt es Urlaub als Zeit für sich selbst, als Zeit für Inspiration, für Schönheit genießen, schon extrem lange. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist Urlaub als rechtliche Errungenschaft von Arbeiterinnen. Das heißt also, es ist eine längere Zeit, in der man nicht arbeiten muss und Zeit hat, sich selbst zu erholen. Also Urlaub als gesetzliches Recht von arbeitenden Menschen. Und das gibt es eigentlich noch gar nicht so lang. In Österreich gibt es Urlaub, also gesetzlichen Urlaub, erst seit 1919, also gerade mal 100 Jahre. Und da war es noch nicht mal durchgesetzt für alle. Aber davor gab es das einfach nicht. Da mussten Arbeiterinnen und Arbeiter das ganze Jahr durcharbeiten. Und das ist eine ziemlich, ziemlich zahme Vorstellung, wenn man bedenkt, dass Urlaub ja die beste Zeit des Jahres ist. Allererste Formen von Urlaub, wenn man sich so die erste Bedeutung anschaut, gab es schon vor 2000 Jahren in der Antike. Von damals sind Reisen belegt, bei denen die Motive Luxusgönnung, Zeitvertreib, Erfahrungserweiterung und Erholung waren. Privilegierte Bevölkerungskreise haben da Reisen gemacht zum Vergnügen. Die haben berühmte Monumente und Zeugnisse der altägyptischen Kultur besucht, darunter zum Beispiel die Stufenpyramide von Saqqara, die Sphinx und die großen Pyramiden von Gizeh. Und in der römischen Antike gab es dann einen Ausbau vom Straßennetz, das war so 300 nach Christus, und davon haben aber hauptsächlich die begüterten Bildungs- und Vergnügungsreisenden profitiert. Und damals wurde auch schon eine Frühform der Sommerfrische erfunden, nämlich Reisen in so gebirgige Thermalbäder und Luxusorte, von denen reiche Stadtbürger während der heißen Monate im Sommer Gebrauch gemacht haben. Das war so der ganz, ganz erste Beginn, aber wo man sagen kann, was dem heutigen Reisen irgendwie schon mal näher kommt, nämlich dem Städteurlaub, waren die Bildungsreisen dann im 18. und 19. Jahrhundert, also doch etwas später dann schon. Und von damals kommt auch das Wort, das wir heute kennen, für Leute, die auf Urlaub fahren, nämlich Tourist. Das gibt es seit 1780 und das ist in England entstanden, als junge Adlige sich auf eine Grand Tour quasi gemacht haben. Also Grand Tour, quasi Tourist. Mhm. Und das war so eine Bildungsreise durch Europa. Das ging dann zum Beispiel nach Paris, nach Genf, Venedig, Florenz, Rom, Nizza. Und ich finde das ganz lustig, weil das heute ja auch noch immer so beliebte Reiseziele sind, so im Städtetourismus.
Mhm, voll.
Und die Ziele von dieser Grand Tour war eigentlich die Erziehung von den jungen Adligen und dass die halt sich fortbilden während dieser Zeit. Und das Art des Reisens, wenn man sich das anschaut, war aber super abgehoben. Also die Adligen sind da in ständiger Begleitung von Reisemarschällen, von Hofmeistern, Mentoren, Tutoren, Schützlingen, Dienstboten, Kutschern und weiterem Begleitpersonal gefahren. Und die haben alle quasi dafür gesorgt, dass es Sicherheit, Bequemlichkeit, Bildung, Erziehung, Kontrolle und Vergnügen während dem Reisen gibt. Und die Reisen haben auch so 1 bis 3 Jahre gedauert, also echt so sehr abgehoben einfach. Das Bürgertum hat dann aber einen Aufschwung erlebt und das heißt, dass dann nicht nur der Adel, sondern auch eben das gehobene Bürgertum sich Bildungsreisen leisten hat können. Und berühmte Beispiele sind der Goethe, der eine Italienreise gemacht hat, 1786 bis 88, oder auch Jean-Jacques Rousseau, die man kennt, also diese Philosophen. Neben diesen bürgerlichen Bildungs- und Kunstreisen hat sich dann aber auch noch so ein spezieller Reisetyp entwickelt. Der war so auf Kultur, Industrie und Technik ausgerichtet. Und das waren eigentlich so Informationsreisen. Und der Antrieb oder die Idee von diesen Reisen waren Berufsinteressen und ökonomische Motive. Da haben nämlich Vertreter von der bürgerlichen Unternehmensschicht sind losgereist und haben gezielt in Frankreich, England und Deutschland sich über technische Fortschritte und Innovationen der Industrialisierung informiert. Was man daraus sehen kann, ist, dass Reisen in der Zeit schon was super Elitäres war. Also nur der Adel und die gehobenen Bürger haben das Privileg gehabt zu reisen. Und was es in der Zeit gab, waren 2 Entwicklungen, nämlich einerseits am Anfang eben von dieser Grand Tour, von diesen Erziehungs- und Bildungsreisen, dann auch zu Vergnügungsreisen später, die dann entstanden sind. Und auf der anderen Seite, dass eben nicht nur Adlige, sondern auch reiche Bürger anfangen haben können, auf Urlaub zu gehen. Das war dann dem Adel nicht so recht, weil Reisen war damals so ein starkes Standeszeichen. Also das hat Macht, Status, Geld und Musse repräsentiert. Und die Adligen haben dann auch versucht, dem Bürgertum aus dem Weg zu gehen und haben sich dann neue Urlaubsziele gesucht, wie zum Beispiel die Côte d'Azur.
Das erinnert mich eh auch an sehr gegenwärtige Entwicklungen, auf die wir aber vielleicht später zu sprechen kommen. Was mich noch interessieren wird, wie ist es dann dazu gekommen, dass auch normale Leute Urlaub machen konnten und nicht nur Superreiche oder der Adel, wie du gerade skizziert hast?
Das sind so mehrere Entwicklungen, die dazu geführt haben, würde ich sagen. Einerseits natürlich ganz, ganz stark die Industrialisierung. Also mit Beginn des 19. Jahrhunderts gab es dann die Erschließung des mitteleuropäischen Verkehrs- und Transportwesens als revolutionäre Entwicklung. 1812 beginnt der Dampfschifffahrt in Schottland, dann erste Eisenbahnstrecken um 1825 in England und in Deutschland dann um 1835. Das hat natürlich jetzt nicht sofort den Arbeitenden genutzt, weil zuerst mal natürlich das Großbürgertum dann profitiert hat und die hatten dann Schlafwegen und Luxusdampfer, um weiter wegzukommen. Aber es hat den Grundstein gelegt für Mobilität und späteren Wohlstand, für Reisen und Massentourismus. Und nur durch diese beschleunigte Mobilität ist Urlaub und Reisen erst für so eine breite Masse zugänglich geworden. Eine zweite Entwicklung, es ist dann die Erfindung der Pauschalreise. Und man sagt heute, dass Thomas Cook der Erfinder der Pauschalreise ist. Der hat das 1855 erfunden. Und das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, wie ich finde. Weil so die erste Pauschalreise war eigentlich nur so ein kurzer Tagesausflug mit dem Zug in eine andere Stadt. Und da hat man noch Schinkenbrot und Tee dazu bekommen für den Preis, den man gezahlt hat. Und deshalb war das war dann quasi all-inclusive, weil du hattest alles dabei. So wird die Geschichte heute zumindest erzählt, dass das quasi so der Beginn war. Aber was der Thomas Cook tatsächlich dann angeboten hat, war ab 1855 dann zu reisen ins Ausland, zum Beispiel in die Schweiz, also eher das nahe Ausland. Und die haben dann auch dann schon gemischtes Klientel bedient, also quasi Staatspräsidenten, Fürsten, aber auch so Durchschnittsvertreter aus dem Mittelstand, das Kleinbürgertum und auch schon die Arbeiterschaft. also kleine Teile davon. Mhm. Und es ist spannend, weil Thomas Cook hatte da so eine eigene Motivation bei den Arbeitern. Der war so von so sozialpolitischen Motiven beeinflusst und wollte mit den billigen sonntäglichen Ausflügen die Leute, die da schon noch sehr im Elend gearbeitet haben und teilweise, also das war in seiner Familiengeschichte so der Hintergrund, also dass da auch Alkoholismus eine Rolle gespielt hat, und da hat er gedacht, okay, man kann denen auch abseits dessen einen schönen Sonntagsausflug mal bieten. Bis 2019 gab es auch noch eine Thomas Cook Group, also quasi als so eigenes Firmenmodell. Und da waren zum Beispiel die Neckermann-Reisen, die kennt man vielleicht noch vom Namen her. Die waren eine Tochtergesellschaft von denen. Aber jetzt gibt es die nicht mehr. Aber es ist ganz lustig, dass sich der Name da so durchzog. Genau, also Pauschalreisen sind so die zweite Entwicklung, die ganz wichtig war. Die dritte war dann eine Organisierung der ArbeiterInnen, die quasi Urlaub als Recht eingefordert haben. Und da kann man sagen, dass während bei Reisen davor Bildung und dann Vergnügen das Ziel war, war es dann ab 1900 auch die Regeneration und die Erholung. Aber ganz am Anfang war der Anspruch auf Erholung quasi nur für geistige Arbeit gedacht, also nicht für Leute, die manuell arbeiten. Mhm. Das heißt, dass eben Urlaub neben dem Adel, Bildungsbürgern und hohen Beamten auch für Unternehmer, Kaufleute und mittlere Beamte sowie Angestellte und Lehrer da war, aber jetzt nicht für Arbeitende. Und das hat mit der gesetzlichen Ferienregelung auch zu tun, weil in den meisten europäischen Ländern gab es vor 1900 noch keinen festen Urlaubsanspruch, das heißt kein mehrtägiges entlohntes Aussetzen der Arbeit. Das gab es dann gesetzlich eben erst nach dem Ersten Weltkrieg.
Das heißt, davor hatten Arbeiterinnen einfach nie frei.
Vor dem offiziellen verankerten Urlaub gab es sowas wie eine unfreiwillige Form von freier Zeit für Arbeiterinnen. Das war dann aber eher durch Konjunkturkrisen bedingte arbeitsfreie Zeit. Mhm. Also wenn die Wirtschaftslage schlecht war, dann mussten speziell in der Zwischenkriegszeit auch Fabriken schließen und mussten ihre Arbeit daheim schicken. Das war für die Arbeitgeber natürlich wesentlich billiger, weil die Arbeiter wurden damals nach Stunden bezahlt und nicht Monatslöhne. Und das war dann halt unbezahlte freie Zeit. Aber mit einem Urlaub ist das nicht vergleichbar, weil die Zeit, die haben sie dann genutzt, um im eigenen Garten zum Beispiel zu arbeiten, für die Selbstversorgung oder auch bei Verwandten oder Bekannten am Bauernhof zu arbeiten. Und Lohn gab es da nicht wirklich, sondern da gab es dann halt Lebensmittel für die Arbeit, die sie dann gemacht haben. Und ganz spannend auch, dass Schulkinder, die hatten ja auch schon schulfreie Zeit, aber die haben die meistens auch auf dem Bauernhof verbracht. Und auch deshalb, weil sie im Sommer für die Feldarbeit einfach gebraucht wurden, gab es Schulferien damals. Und ebenso Urlaub als Recht für Arbeiterinnen, das gab es dann in der Ersten Republik. 1919 wurde das von der Gewerkschaft erstritten. Da war es dann so, dass man nach einem Dienstjahr mal einen Jahresurlaub bekommen hat, aber nur eine Woche. Also wirklich wenig eigentlich, für heutige Verhältnisse auch. Und dann nach 5 Jahren, wenn man in einem Unternehmen quasi gearbeitet hat, dann gab es den Anspruch auf 2 Wochen, aber noch weit entfernt so heute.
Ja.
Von heute. Und so richtig entwickelt hat sich der Urlaub dann in der Nachkriegszeit. 1946 wurde der Urlaubsanspruch auf 2 Wochen erhöht, wenn man 9 Monate schon gearbeitet hat. Und damals haben dann auch Gewerkschaften oder Vereine so Häuser zur Verfügung gestellt für Arbeiter mit großen Schlaflagern, zum Beispiel in den Bergen oder am See, damit die sich auch von der Arbeit erholen konnten. Und die Stadtkinder wurden dann später auch auf Sommerfrische geschickt, um frische Luft zu schnappen, um die Natur kennenzulernen. Sowas wie Wohlstand, Flugzeug und der richtige Pauschaltourismus und mit ihm Schulferien und Urlaub, wie wir sie heute auch kennen, sind dann erst später gekommen allerdings. Und das bringt mich auch zum letzten Punkt, warum normale Leute oder Arbeiterinnen jetzt heute auch Urlaub machen können. Und das ist das Wirtschaftswachstum, das extrem wichtig war. Weil von dem Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg haben auch die Arbeitenden profitiert, weil zumindest bis in die 1970er haben die jedes Jahrzehnt ihren Lebensstandard spürbar steigern können. Das heißt, die Arbeitszeit wurde dann in kleinen Schritten verkürzt und der Urlaub eben eingeführt oder eben dann auch ausgeweitet später. Bis heute haben wir ja 5 Wochen Urlaubszeit. Und ganz, ganz wichtig ist auch, dass das Urlaubsgeld erstritten wurde, weil ohne das wäre es sicher für viele von uns auch heute noch schwer, den Urlaub zu finanzieren, wenn wir das nicht kriegen würden. Der Urlaub ist dann auch billiger geworden, weil es in größeren Massen angeboten wurde. Das heißt, wenn Reiseveranstalter dann ganze Flugzeuge ausbuchen können oder Hotelkomplexe, dann können sie die Preise auch runterdrucken und das so auch leistbarer machen. Mhm. Genau, also diese vier Gründe, Industrialisierung, Pauschalreisen, die Organisierung von Arbeiterinnen und das Wirtschaftswachstum hat dazu geführt, dass das auch breiter zugänglich wurde, einfach Urlaub machen.
Ich finde gerade auch die letzten beiden Punkte total relevant, weil uns auch immer wieder ja vor Augen geführt wird, wie sehr wir diese Errungenschaften auch weiter verteidigen müssen. Ich denke an die Debatte rund um den 12-Stunden-Tag und die 60-Stunden-Woche. Im Zuge dieser Debatte wurde ja auch darüber diskutiert, die 5. Urlaubswoche zu streichen. Also da müssen wir einfach immer wieder auch dagegen halten. Das sind keinesfalls gegebene Dinge, sondern das sind Errungenschaften, für deren Erhalt wir uns einsetzen müssen. Aber wenn wir über Urlaub reden, dann reden wir in den letzten Jahren ja immer öfter, zumindest nehme ich die Debatte so wahr, gar nicht mehr so vom klassischen Strandurlaub, sondern viel öfter auch von sowas wie Aktivurlaub, von Städtetrips, von Rundreisen, Bekannte von mir, die sogar Weltreisen gemacht haben. Warum ist das so? Wie hat sich Urlaub da verändert? Wieso differenziert sich das vielleicht auch so aus?
Mhm. Ich finde das auch, dass das eigentlich ein super spannendes Phänomen ist, weil es ja auch dann nicht mehr wirklich so Erholungsurlaub ist zum Entspannen, der da gemacht wird. Aber ich finde, dass man das eigentlich auch mit der wirtschaftlichen Entwicklung so ganz gut erklären kann. Weil ich habe ja schon vorher gesagt, quasi, dass die Entwicklung vom modernen Massentourismus mit diesen Bettenburgen am Meer, die sich auch Arbeiterinnen leisten können, mit der eben wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg zusammenhängt. Und was wir dann aber jetzt danach erleben, in den letzten Jahrzehnten, ist, dass es in einigen Branchen Reallohnverluste statt weiter steigendem Wohlstand gibt. Aber das heißt trotzdem noch nicht, dass sich Menschen jetzt den Urlaub am Adria-Resort nicht mehr leisten können. Das können sie schon. Was sich aber verändert hat, ist vor allem die Arbeitswelt, weil im Gegensatz zu den 60ern gibt es heute keine Vollbeschäftigung mehr. Das heißt, nicht alle, die arbeiten wollen, können auch arbeiten. Mhm. Das heißt, es herrscht auch gleichzeitig ein Kampf um Arbeitsplätze. Und dabei ist es dann auch immer öfter notwendig, dass man sich selbst als Person von der Masse abhebt, um dann einen Arbeitsplatz zu bekommen. Und diese ökonomische Anforderung, die an uns arbeitende Menschen gestellt wird, die schlägt sich dann natürlich auch unbewusst im eigenen Selbstbild und im Bewusstsein und in den gefühlten Bedürfnissen wieder. Und dieses Bedürfnis nach dieser Abhebung von den Massen aus ökonomischer Notwendigkeit ist sicher vor allem in den besser gestellten Schichten vorhanden. Das drückt sich dann auch oft in einer gewissen Arroganz, Abwertung oder vielleicht sogar einen Hass auf den Pöbel auf, die da Urlaub in Jesolo oder Mallorca machen. Und ganz deutlich, finde ich, fällt mir das auch bei so Grünen teilweise auf, die einem dann erklären, dass man ja jetzt nicht nach Mallorca fliegen muss, sondern dass man eher auch Urlaub daheim im Waldviertel machen können. Da wird einerseits so ihr eigener Drang nach individueller Abgrenzung deutlich, also so die Selbstüberhöhung über den Pöbel, der sich mit der Hofer-Pauschalreise auf Malle sonnt, statt sich beim Fliegenfischen-Yoga-Kurs im Naturhabitat Hintertupfing selbst zu finden. Und andererseits ist es natürlich auch ein Ausdruck von finanzieller Überlegenheit, weil ein Urlaub in Österreich ist ja fast immer deutlich teurer als ein Pauschalurlaub in so einer Mittelmeer-Hotelburg, vor allem wenn es dann auch noch ein besonders individueller Aktivurlaub ist.
Voll, da schließe ich mich voll an, also das beobachte ich auch und da wird Urlaub so ein richtiges Distinktionsmittel, also damit sich eine soziale Schicht von der anderen abgrenzt über die Art und Weise, wie sie ihr Leben lebt und gestaltet oder eben den Urlaub. Und in dem Fall eben das bürgerliche Milieu, das sich nach unten hin zum Proletariat abgrenzen möchte. Also vor allem teile ich voll die Einschätzung.
Ja, das ist so ein Aspekt. Und auf der anderen Seite merkt man schon auch, dass so Konzepte von Aktivurlaub und so der Museenmarathon beim Städtetrip etwas von im Urlaub arbeiten so ein bisschen hat. Mhm. Weil viele Menschen, und mir geht es da auch oft so, wir wollen und können keine richtige Freizeit mehr haben. Also im Sinne von Zeit, die wirklich frei von anstrengenden Aktivitäten ist. Und zum einen ist das natürlich eh cool und verständlich. Wer will schon nur im Job und für andere aktiv und produktiv sein und nicht, wenn man mal selbst bestimmen kann, wohin man seine Energie lenkt. Aber auf der anderen Seite merkt man, da finde ich schon auch die Entgrenzung von Freizeit und Arbeitszeit. Weil in den 1970ern waren Jobs im Schnitt anstrengender und auch ungesünder als heute. Zumindest in vielen Branchen war das so. Aber wenn du heimgegangen bist, dann hast du gewusst, das passt jetzt. Jetzt ist Ruhe. Und die Aufweichung von diesen starren Normen, die Unsicherheit am Arbeitsplatz, die Flexibilisierung und die ständige Erreichbarkeit in vielen Jobs haben das für viele Menschen einfach aufgeweicht. Und das ist sicher auch ein Hauptgrund dafür, dass viele Menschen halt gar nicht mehr voll abschalten können, sondern sich dann halt mit anderen Aktivitäten auch im Urlaub ablenken.
Wie würdest du denn vor dem Hintergrund, also vor dieser Entgrenzung, die du gerade beschrieben hast, diesen aktuellen Trend, okay, jetzt den geht es schon seit mehreren Jahren, aber jetzt in der Sommerzeit wird man wieder daran erinnert, diesen Trend hin zu Dingen wie Work and Travel, Backpacking oder so, dieses klassische Gap Year nach der Matura beurteilen?
Ich glaube, das ist nochmal was, was man sich so extra anschauen muss. Was sicher auch mit reinspielt und was aber auch schon generell mit dem Aktivurlaub, glaube ich, auch noch gut zusammenpasst, ist, dass heutzutage auch so Life-Experience zu haben, also einfach bestimmte Lebenserfahrungen, das heißt, keine Ahnung, mehrere Sprachen zu sprechen, interkulturelle Fähigkeiten, dass das schon noch eine Anforderung ist, die man so im Arbeitsleben oft hat. Das heißt, dass so eine Weltreise oder Backpacking in Südamerika oder Work and Travel irgendwo, wenn das in meinem Lebenslauf steht, kommt das natürlich gut und ich kann das auch reinschreiben, im Gegensatz zu, ich habe ein halbes Jahr in Jesolo am Strand gechillt. Das kann ich nicht reinschreiben. Das heißt, dass das schon auch vielleicht mit diesem Marktwert dann nochmal zu tun hat und mit dieser Selbstoptimierung, die es heute da auch gibt und braucht.
Voll, ich glaube, das ist halt auch ganz oft was Unbewusstes. Also ich glaube, die wenigsten sagen, oh, ich fahre jetzt irgendwie nach Costa Rica und pflege dort Faultiere oder so, weil ich das dann in meinen Lebenslauf schreiben möchte. Aber es ist auch vielleicht auch so ein unbewusster Drang, im Kapitalismus halt immer seinen eigenen Marktwert zu steigern, statt eben nur faul zu sein. So, also ich finde, das ist irgendwie was, dem kann man sich oft selber nicht entziehen. So, das, ja.
Total. Und ich finde so die andere Sache, die dann schon auch bewusst sein kann, ist oder so der Wunsch danach, dass man möglichst authentisch irgendwo hinkommt und quasi so die Erfahrungen macht und so lebt, wie die Leute dort in dem Land, wo man hinkommt, zum Beispiel eben in Thailand, Thais. Also, dass man die Sachen isst, das Streetfood und so weiter und nicht so eine spezielle Touristen-Experience aufgetischt bekommt, sondern eben mehr von der Kultur mitkriegt. Und ich glaube, das ist eben so der Reiz auch für viele, der das Backpacking oder Work and Travel dann auch hat. Was man da halt dann auch dazu sagen muss, ist, dass solche individuellen Versuche, dass man da ausbricht, also aus diesem unauthentischen, aus diesem Massenurlaub, dass das dann aber auch ganz schnell an die eigenen Grenzen stoßen kann, wenn es dann zum Beispiel in Ländern wie Vietnam oder in Thailand so dann eine eigene Backpacking-Industrie sich entwickelt und wo das Tourismusangebot dann speziell auf dieses Publikum zugeschnitten wird, da kann man sich dann auch fragen, okay, wie authentisch ist das dann eigentlich noch? Und wenn man sich dann Work and Travel anschaut, zum Beispiel auch bei so sozialer Arbeit in afrikanischen Ländern, dann sieht man auch, dass es oft im Hintergrund, dass es da so Berichte gibt zu Geschäftemacherei. Und ich denke, dass man da in der individuellen Urlaubsplanung, die man halt macht, kann man dem Grundwiderspruch nicht entkommen. Wenn ich als Mensch aus Europa, aus Österreich, in ein ärmeres Land fahre, um dort Urlaub zu machen, ist man für die Wirtschaft und für die Menschen dort ein extrem wichtiger Devisenbringer, indem man eben starke Währungen, in unserem Fall den Euro, in das Land spült. Aber trotzdem ist klar, dass es da ein sehr krasses und ein einseitiges Abhängigkeitsverhältnis gibt. Also sowas wie Tourismus auf Augenhöhe ist in unserer Welt einfach sehr schwer möglich. Und auch wenn ich hinfahre und dann diese authentische Experience quasi habe oder glaube, sie zu haben, ist es dann trotzdem so, dass ich fahre dann halt wieder zurück und ich kann mir mit meinen Euros, ich kann mich aus jeder Situation irgendwie rauskaufen, wenn ich nur möchte.
Und man erfüllt gleichzeitig eine ganz zentrale Funktion in wirtschaftlichen Abläufen. Darüber haben wir auch in der letzten Folge beispielsweise gesprochen, als es um Kuba ging und wie zentral da zum Beispiel Fremdwährungen einfach sind und wie wichtig der Tourismus für Kuba ist, um fremde Währungen zu bekommen. Also ohne dass man es will, nimmt man dann natürlich als Touristin eine ganz spezielle Rolle in der wirtschaftlichen Dynamik auch ein. Ja.
Genau, also es ist ja dann auch was Gutes, wenn man da Devisen hinbringt. Nur eben dieses wir sind auf gleicher Augenhöhe, das gibt es halt einfach nicht, weil das gibt es halt einfach Ungleichheitsverhältnisse im Hintergrund, die man als Einzelperson nicht ausbügeln kann in der Urlaubsplanung. Mhm. Ich glaube, wenn man sich so Aktivurlaub und so weiter anschaut, dann sollte man die Trends vielleicht auch nicht überbewerten. Also, dass das eigene Umfeld sicher nicht immer so repräsentativ und Leute sprechen ja dann auch gerne mehr oder ausschweifender über sehr ausgefallene und unkonventionelle Urlaube als über die Woche am Meer aus dem Hofer Prospekt, die sie gerade verbracht haben oder die Pauschalreisen. Pauschalreisen sind da auch noch immer eigentlich der Verkaufsschlager im Gegensatz jetzt zu so Aktivurlaub. Und ich glaube auch, dass so viele Verfechter und Verfechterinnen von Aktivurlaub und Backpacking, die werden dann irgendwann die unkomplizierte Woche am Strand wieder zu schätzen lernen, wenn sie dann mal 40 Stunden arbeiten und nur mehr 5 Wochen Urlaub im Jahr haben, statt dann so 3 Monate Uniferien.
Ich weiß, man hört sich damit voll so an wie so ein wirklich alter, konservativer Mann, aber ich kann das 100% nachvollziehen, was du gerade sagst. Voll, also das ist, ja, irgendwann hat man dann einen anderen Bezug zu Urlaub vielleicht.
Ja, und du hast ja am Anfang gefragt, so, warum fahren wir eigentlich auf Urlaub? Und ich finde, um das nochmal zusammenzufassen, finde ich, kann man so aus der historischen Entwicklung, aber auch, dass wir jetzt geredet haben, so 3 Motive eigentlich unterscheiden. Und es ist so als erstes so ein bisschen Urlaub als Inspiration, um den eigenen Entdeckungsgeist irgendwie zu bedienen, Bildung und Genuss wäre so eines. Dann finde ich, das zweite Motiv ist dann so eben Regeneration, Reproduktion, also sich einfach mal erholen auch von der anstrengenden Arbeit. Also ich habe so oft Leute sagen dann, ich brauche Urlaub, ich kann nimmer. Mm. Was eigentlich auch traurig ist, aber diese Funktion erfüllt Urlaub auch jetzt gerade in unserer Gesellschaft. Und dann das dritte, was eher so auch ein neueres Phänomen ist oder jetzt auch wiederkommt, ist so dieser Individualismus, also eben dieses durch den Urlaub mich auch von anderen abzuheben.
Lenken wir den Blick vielleicht mal weg von Österreich und ja, vielleicht auch unserem Umfeld. Wie sieht das eigentlich in anderen Ländern aus? Gibt es da auch dieses klassische, man fährt im Sommer an den Strand oder wird Urlaub da ganz anders gelebt? Also in Österreich haben wir ja die Situation, dass man einfach super schnell am Meer ist und abgesehen von den langen Staus ziemlich schnell über die Landesgrenze hinwegdüsen kann. Wie sieht das aber global aus? Was sind denn so weltweit die beliebtesten Urlaubsregionen?
So ganz generell verbringt der Großteil von uns, obwohl es inzwischen fast stündlich Fliege in alle Winkel der Welt gibt, den Urlaub nicht weit weg vom eigenen Wohnort. Also die Hälfte der Urlaubsreisen von Österreicherinnen gehen nach Italien, nach Deutschland oder Kroatien. Und das hat, glaube ich, vor allem 2 Gründe. So einerseits hat der Großteil der arbeitenden Leute nur 5 Wochen Urlaub im Jahr. Und wenn man dann noch so für spontan freie Tage oder für Kinderbetreuung Urlaub einplanen muss, dann bleiben einem da kaum 2 Wochen im Sommer. Und da muss die Anreise recht schnell und einfach gehen. Und da ist der Interkontinentalflug in die Karibik doch ein bisschen zu lang und nimmt zu viel Zeit in Anspruch. Und da ist man dann vielleicht trotz kilometerlangen Staus auf den gut ausgebauten Autobahnen Richtung Süden immer schneller. Und der andere Grund ist sicher auch ein finanzieller. Also der Großteil von der Bevölkerung braucht sowieso ein Auto im Alltag. Und wenn ich dann eine 4-köpfige Familie in den Urlaub bringen muss, dann kann ich schon oft für so unter 100 Euro an den Strand oder an den See kommen. Und eine Reise in ein weit entferntes Land kostet dann pro Person sicher mehrere 100 Euro, wenn ich das mache. Wenn man sich das weltweit anschaut und mal von Österreich weggeht, dann ist der Großteil der Urlaubsreisen nach wie vor im Inland. Also 2019 sind 1,5 Milliarden Auslandsreisen ganzen 9 Milliarden Inlandsreisen gegenübergestanden. Also das heißt, es gibt mehr als das 5-fache an Inlandsreisen. Mhm. Dass das in Österreich vielleicht ein bisschen anders liegt, liegt sicher dran, dass wir ein kleines Binnenland sind ohne Meerzugang und auch, dass europäische Staaten einfach grundsätzlich super klein sind. Also wenn man es mal mit asiatischen Staaten zum Beispiel vergleicht. Und man kommt dann eigentlich sehr schnell ins Ausland, wenn man mal ins Auto steigt oder wohin fährt. Und wenn man sich da Europa als Ganzes anschaut, ist aber auch da klar, 90% der Leute in Europa reisen in andere europäische Länder. Die großen weltweiten Tourismusregionen, wenn wir da den Blick hinbringen, sind dann auch die Regionen, die eigentlich in direkter Nachbarschaft zu den großen Industrienationen sind. Das ist einerseits der Mittelmeerraum und die Alpen in Europa, die Karibik für Nord- und Mittelamerika und das Südchinesische Meer in Asien. Und weltweit kommen die meisten ausländischen Gäste in Frankreich, Spanien, den USA und China an. Also das sind so die quasi die beliebtesten Länder, könnte man sagen. Aber insgesamt sind Urlaubsreisen noch immer nicht für alle Menschen auf der Welt möglich. Es sind eigentlich nur 20% der Weltbevölkerung, die es sich leisten kann, heute zu verreisen. Also gar nicht so viel, jeder fünfte weltweit, könnte man sagen. Das ist eigentlich sehr wenig. Mhm. Aber wenn man so 70 Jahre zurückschaut, also 1950, war es nur 1% der Weltbevölkerung. Also es ist schon im Vergleich sehr stark gestiegen, aber es sind eigentlich immer noch nicht so viele. Und es ist jetzt auch in anderen Ländern grundsätzlich so, dass Menschen schon gerne verreisen und vor allem ans Meer. Also es ist einfach Top-Urlaubsdestination, vorausgesetzt man kann es sich halt leisten. Global gesehen bleibt man dabei aber sehr viel öfter im eigenen Land als bei uns und insgesamt reisen die meisten Menschen fast immer ins direkte Nachbarland.
Die eine Seite ist ja, wohin zu reisen. Die andere ist, dass UrlauberInnen ja zu einem kommen. Also der Tourismus ist ja für sehr viele Staaten und eben auch Österreich eine sehr wichtige Einnahmequelle. Wurde jetzt ja auch wieder aufgrund des ausfallenden Tourismus wegen Corona-Thema. Etwas überspitzt gefragt, ist das überhaupt was Gutes, dass so viele zu uns in den Urlaub fahren? Also der enorme Andrang von TouristInnen ist ja zum Beispiel in Barcelona teilweise ein richtig großes Problem, weil Wohnungen dann an TouristInnen vermietet werden und sich dann so viele Menschen vor Ort die Mieten nicht mehr leisten können, weil es auch immer weniger Wohnraum gibt, der irgendwie leistbar ist dadurch. Wie schätzt du das ein?
Also ich meine, grundsätzlich würde ich immer sagen, dass Tourismus insofern was Gutes ist, als dass das immer bedeutet, dass Menschen Urlaub machen können und Genuss und Erholung sind immer großartig. Aber wenn du mich nach Tourismus als Wirtschaftsbereich fragst, dann würde ich sagen, wenn du mich fragst, ist das gut, würde ich sagen ja und nein. Es ist sicher gut, dass es Tourismus als Einnahmequelle gibt und für viele Staaten, vor allem diejenigen eben mit einer schwächeren Währung, ist es eine wichtige Möglichkeit zur wirtschaftlichen Entwicklung. Also haben wir eh schon gesagt, durch Gäste kommen einfach Devisen ins Land, also ausländisches Geld, das heißt, mit denen Geld können dann Waren importiert werden und kann insgesamt gehandelt werden. Mhm. Also das ist schon einfach positiv auch am Tourismus. Beim Tourismus stellt sich aber wie bei anderen Wirtschaftssektoren auch eigentlich nicht die Frage, ob es den Tourismus geben soll, sondern wie er organisiert ist. Weil die Bereiche, also die Wirtschaftsbereiche, funktionieren eigentlich ganz ähnlich. Das, was beim Tourismus halt anders ist als bei klassischen Sektoren, wie zum Beispiel bei der Autoindustrie, ist, dass im Tourismus deshalb Einnahmen gemacht werden können, weil es eben weiße Strände, weil es gute Luft und schöne Natur gibt und nicht wegen der Produkte. Ökonomisch gesprochen kommen die Einnahmen also so nicht aus klassischen Unternehmensprofiten, sondern aus sogenannten Renten auf Land. Mhm. Das heißt, dass das Produkt, die Ware, die am Ende verkauft wird, ist nicht einfach woanders produzierherstellbar, weil schöne Berge oder weißen Strand, die sind da oder die sind nicht da. Die kann man jetzt nicht versetzen. Das heißt aber auch, dass die Einnahmen aus dem Tourismus sich nicht so leicht wegkonkurrieren lassen wie in anderen Bereichen, weil sie eben auf den geografischen Besonderheiten von einem Land fußen. Da gibt es ja eigentlich sehr viele Parallelen zu so günstigen Lagen bei Handel, natürlichen Rohstoffen und besonders guten Böden. Mhm. Und das ist für manche Länder und Menschen, die dort leben, sicher ein Vorteil, weil es dadurch Einnahmen und Arbeitsplätze gibt, die dann an die jeweilige Region gebunden sind. Gleichzeitig heißt es aber auch, dass zur Erwirtschaftung von mehr Geld der Tourismus dementsprechend hemmungslos und auch ohne Rücksicht auf die Lebensqualität der Bevölkerung ausgequetscht werden muss. Das merkt man eben besonders auch jetzt, wo in Tourismusländer über den Sommer alle Corona-Varianten reingeholt werden müssen. Also wenn man jetzt nach Mykonos schaut, dann war letztens einer von 10 Stichproben Schnelltests Corona-positiv. Und dann muss die lokale Bevölkerung das alles wieder ausbaden, wenn die Touristen weg sind. Aber das gibt es ja auch nicht nur in Mykonos oder in anderen Ländern, sondern wir kennen das ja auch aus Österreich. Du hast ja mal in einer der ersten Folgen von Kein Katzenjammer über Ischgl gesprochen, wo es dann darum ging, wie im System Tirol Corona-Fälle verduscht wurden, um möglichst viel Geld aus dem Wintertourismus rauszuholen und dabei halt die Gesundheit von den Gästen und der lokalen Bevölkerung einfach aufs Spiel gesetzt wurde. Und ich finde so das Spannende, auch in der Folge von Ischgl damals, war ja, dass aber die Leute vor Ort das offen halten, teilweise sogar gut fanden, einfach weil ihre Arbeitsplätze und auch ihr Einkommen dran hängen. Und ich finde, das zeigt eigentlich sehr gut die Zweischneidigkeit, die da auch so ein bisschen mitspielt.
Voll absolut. Also mir kommt das auch, egal wo man hinschaut, immer sehr ambivalent vor. Also das ist so, ja, eine slippery slope irgendwie, oder?
Ja, total. Also so Barcelona, was du ja gerade vorhin auch angesprochen hast, ist eben wieder so ein Beispiel, wie schnell sich die Vorteile für die lokale Bevölkerung dann auch in Nachteile verändern können, wenn der Tourismus zu überbordend wird und sich dann alles rein an Profitinteressen von Investoren orientiert. Mhm. Weil dass die Touristen Geld bringen, das war lange Zeit so ein Argument für ungebremstes Wachstum des Tourismussektors in Barcelona. Und seit 1990 hat sich die Zahl der Touristen in Barcelona einfach verzehnfacht. Das heißt, dass jetzt geschätzt 30 Millionen Touristen jedes Jahr dort sind. Aber das ist keine verlässliche Zahl. Also es sind wahrscheinlich noch einige mehr, weil einfach viele Leute in Wohnungen ohne Tourismuslizenz absteigen. Und die Folge damals in Barcelona war ja, von dieser Touristenflut war ja, dass es steigende Preise dann in Geschäften gibt, dass es Verdrängung von Geschäften gibt. Und das, was die Menschen eben am härtesten trifft, nämlich steigende Mietpreisen, weil Wohnungen an Touristinnen kurzzeitig und zu höheren Preisen vermietet werden. Und das hat man dann auch gesehen, weil in nur 3 Jahren, also davor sind die Preise schon gestiegen und dann zwischen 2014 und 2017 sind die Mieten in Barcelona auch nochmal um fast 30% gestiegen.
Wahnsinn.
Die hatten dann auch die höchsten Preise in ganz Spanien und das ist halt besonders bitter, weil Spanien auch seit der Wirtschaftskrise mit hoher Arbeitslosigkeit kämpft. Also vor allem bei jungen Menschen, die haben es einfach schwer, einen Job zu finden. Mhm. Und in Österreich haben wir ja in manchen Städten ganz ähnliche Probleme. Also in Salzburg ist das ja am extremsten. Da gibt es die höchsten Mieten in ganz Österreich. Und da kann man halt auch sagen, dass halt 700 Wohnungen dort fehlen, allein weil Airbnb, die auf Airbnb vermietet werden. Und die fehlen einfach am Wohnungsmarkt. Mhm. Und dazu kommt dann noch Leerstand durch Immobilienspekulation und Zweitwohnsitze. Und das alles treibt die Mieten in die Höhe und da kann man klar die Verbindung eben zum Tourismus dann wieder ziehen.
Was können wir denn da machen, um dem entgegenzuwirken? Also das hat ja tatsächlich, wie du das gerade so schön beschrieben hast, drastische Auswirkungen auf die Frage, wie lange Wohnen noch leistbar ist, beziehungsweise wann es endlich wieder leistbar wird. Wie wurde denn in Barcelona damit umgegangen? Wie wurde dort reagiert? Können wir davon was lernen?
Ich finde, was sie in Barcelona eigentlich ganz gut gemacht haben, ist, oder was gelungen ist, im Gegensatz zu Salzburg auch, ist zu erkennen, dass Immobilienhai und große Plattformen wie Airbnb das Problem sind und dass es auch eine linke Kraft braucht, die das Problem angeht. Weil 2015 ist Dadan Ada Colau ja von Barcelona en Comú, die als Aktivistin gegen Zwangsräumungen ja bekannt geworden ist, ist der Bürgermeisterin von Barcelona geworden. Mhm. Und die hat dann den Immobilienhaien den Kampf angesagt. Das heißt, dass seit 2016 es in Barcelona legal ist, dass die Stadt Immobilien, die länger als 2 Jahre lang leer stehen, sich einfach aneignen kann. Und das Gesetz sieht dann vor, dass die dann zwischen 4 und 10 Jahre vermietet werden können, bevor sie in den Besitz zurückgegeben werden müssen. Also es ist einfach klare Kante. Mhm. Und auch ganz cool ist eine Entwicklung, die erst noch nicht so lang her ist. Im Juli 2020 hat die Stadtverwaltung von Barcelona dann auch an 14 Unternehmen einen Brief geschickt, die haben insgesamt 194 leerstehende Wohnungen besessen. Und darin ist die Firma halt aufgefordert worden, dass sie die leerstehenden Wohnungen in den kommenden Monaten vermietet oder die Stadt wird Schritte einleiten und sich die Immobilie aneignen. Und die können das dann kaufen quasi, also diese Immobilien, und die Stadt muss nur die Hälfte vom Marktwert zahlen. Mhm. Die Wohnungen will Barcelona dann an Menschen mit niedrigem Einkommen vermieten. Und es ist cool, weil dafür halt auch die gesetzliche Grundlage geschaffen wurde. Also seit 2019 geht das, dass einfach die Stadt die Immobilien zum halben Preis kauft, wenn sie nicht vermietet werden. Und das war einfach eine politische Maßnahme. Mhm. Und das, finde ich, ist so ein schönes Beispiel dafür, dass man politische Lösungen für einen besseren Tourismus finden kann und auch finden muss, einfach damit der Urlaub von anderen nicht die Lebensqualität von Bewohnerinnen schmälert oder auch in anderen Regionen den Lebensraum zerstört, weil das wollen wir ja alle nicht. Außer halt die, die damit Geld machen.
Voll. Also ich finde, super, danke für das Beispiel. Barcelona ist da echt irgendwie, Barcelona lohnt sich das sicher nochmal genauer angesehen zu werden. Wir haben jetzt viel über Urlaub geredet. Du hast total super aufgezeigt, wie Urlaub so historisch das geworden ist, was er heute ist und warum es auch mit der Gesellschaft zu tun hat, in der wir leben. Jetzt stellt sich, finde ich, zum Abschluss die Frage, gibt es sowas wie einen linken Zugang zu Urlaub oder sowas wie einen linken Urlaub?
Linker Urlaub. Unser, der große Traum quasi.
Also abgesehen von der jungen linken Summer School natürlich, die den ganzen Sommer als größte linke Bildungsveranstaltung die besten Seminare und Workshops in ganz Österreich abbietet. So. Also genau, aber abgesehen davon gibt es einen linken Urlaub.
Aber jetzt hast du mir meine Antwort genommen. Na Spaß. Also wenn wir jetzt schon von linken Urlaub reden, viele Staaten im Realsozialismus vor 1990 hatten den bezahlten Urlaub ja sogar in der Verfassung, haben es dann aber nicht geschafft, das wirklich zu verwirklichen, auch für alle. Und wenn wir schon von linkem Urlaub reden, dann müssen wir auch von unserer Vorstellung von Arbeit reden. Mhm. Unser langfristiges Ziel soll es natürlich sein, dass Arbeit nicht mehr so dieses notwendige Mühsel ist, das uns total kaputt macht, sondern Arbeit sollte natürlich die spielerische Verwirklichung von unseren eigenen Fähigkeiten sein. Jetzt macht die Art und Weise, wie Arbeit im Kapitalismus organisiert ist, so einen Zugang unmöglich. Wir sollten aber auch nicht den Fehler machen zu glauben, dass Urlaub nur ein notwendiges Übel in einer kaputten Arbeitswelt ist und dann obsolet wird, sobald sich die Arbeitsverhältnisse verändert haben. Weil auch im Sozialismus, wo dann Arbeiten eine schöne Tätigkeit ist, werden die Menschen auf Urlaub fahren wollen. Vielleicht weniger und auch hoffentlich weniger, um ihren kaputten, von der Arbeit geschundenen Körper und ihre Psyche zu holen, von den Strapazen des Alltags, sondern mehr einfach, um der Entdeckungslust nachzugehen und der Freude wegen. Dann eben nicht mehr, um die eigene Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen, sondern um dem Genuss zu frönen und einfach seiner selbst wegen, einfach um Urlaub zu machen. Bis dahin müssen wir leider sagen, ist es noch ein weiter Weg. Und wir brauchen auch jetzt Möglichkeiten zur Erholung und zur Entspannung, das ist ganz klar, und auch für Genuss und Inspiration. Und ich finde, so zum Abschluss, diese schöne Zeit, also diesen Urlaub, den sollten wir uns auch jetzt gegenseitig gönnen. Und das ganz egal, ob das dann Pauschalreise ist, ob das Backpacking ist, ob das Wanderurlaub oder Aktivurlaub ist. Jeder einfach, wie er will. Und ich wünsche allen einen wunderschönen Urlaub.
Theresa, den wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich fand es super spannend, Urlaub so kulturhistorisch und ökonomisch zugleich zu beleuchten und das ganz ohne irgendwelche moralischen Zeigefinger. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und im Podcast zu Gast warst.
Freut mich sehr.
Übrigens, nicht nur die Folge trägt den Titel Urlaub, sondern Urlaub steht auch ganz groß in meinem Kalender in der nächsten Woche. Daher gibt es am kommenden Sonntag keine Folge, kein Katzenjammer, sondern erst wieder am Sonntag, den 22. August. Dann aber pünktlich um 12 Uhr auf Spotify, auf Apple, iTunes und überall dort, wo ihr gerne Podcasts hört. Ich werde dann inspiriert von dieser Folge, nämlich auch mir eine Woche Urlaub gönnen. Um die Pause zu überbrücken, empfehle ich euch auf alle Fälle, in unsere Podcast-Serie Linke Theorie reinzuhören. Miriam und Sarah erklären dort in jeder Folge einen großen Begriff der Linken und ihrer Politik. Klasse, Arbeit, Migration und schon zwei Staffeln sind online. Hör rein und sag uns auf Instagram, auf Facebook oder per Mail, was du davon hältst und welche Begriffe du gerne noch in der nächsten Staffel Linke Theorie dabei hättest. Ich wünsche euch eine erholsame Zeit. Wir hören uns dann wieder am 22. Bis dann.